Aus dem Buch Jesaja, Kapitel 58, ab Vers 1. Ruf, so laut du kannst, halt dich nicht zurück. Lass deine Stimme erschallen wie ein Widderhorn. Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich antworte, was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten, einen Tag, der dem Herrn gefällt? Nein, das wäre ein Fasten, wie ich es liebe, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Schaff die Unterdrückung bei dir ab, zeig auf niemandem mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. Nimm dich des Hungrigen an und mach den Notleidenden satt, dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer und überall führen. Er wird dich auch in der Dürre satt machen und deinen Körper stärken. Dann wirst du wie ein gut bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Liebe Gemeinde, heute geht es um die Wurst. Dass in Deutschland die Reformation in Gang kam mit dem legendären Thesenanschlag an eine Kirchentür, das wissen Sie sicher. In der Schweiz aber begann alles mit Wurst. Genauer gesagt mit zwei scharfen Rauchwürsten, die ein Jahr lang im Kamin hingen. Verspeist wurden sie vor 499 Jahren, am ersten Sonntag der Fastenzeit. Damals, also Anfang März 1522, sitzen in Zürich im Haus des Buchdruckers Christoph Froschauer einige ehrbare Bürger der Stadt zusammen. Geistliche sind darunter, aber auch Handwerksmeister. Ein Schneider, ein Weber, ein Schuhmacher. Sie haben sich allein zu dem Zweck getroffen, um die Fastenzeit gemeinsam zu brechen. Ein Skandal zu dieser Zeit. Nicht, dass andere Züricher, so wie Gläubige überall, das nicht auch hin und wieder getan hätten. Die machten es aber still und heimlich in ihren Kämmerlein, denn anders als heute waren die religiösen Regeln festgeschriebene, gültige Gesetze. Niemand konnte sich ihnen ohne Strafe entziehen. Die Männer um Froschauer aber wollten genau das tun. Mit einem öffentlichen Zeichen, Fleisch essen in der Fastenzeit, um gegen die damalige Kirche und Obrigkeit zu protestieren. Manche von den Männern haben ihre dünnen Wurstscheiben darum fast mit heiligem Ernst gegessen, stelle ich mir vor, andere werden gelacht und gejohlt haben. Nur einer saß daneben, der musste unbedingt dabei sein, hat aber keinen Bissen Wurst zu sich genommen. Der Priester Huldrych Zwingli. Er gilt als Initiator der Reformation in der Schweiz und er lieferte die theologischen Argumente für den Wurstskandal, für den anders als die heutigen Tonnen von Fleisch damals zwei Würste genügten. Die Speisevorschriften der Fastenzeit waren Zwingli zuwider, weil sie sich nicht aus der Bibel ableiten ließen. Er wollte aber bei allem nur das akzeptieren, was ausdrücklich in der Bibel stand. Darum war es für ihn keine Sünde, das Fastengebot zu brechen. Er predigte: Willst du fasten? Tue es. Willst du lieber kein Fleisch essen? Iss es nicht. Lass aber dabei den Christenmenschen ihre Freiheit. Zwingli hatte nichts gegen das Fasten an sich. Falsch fand er nur, wenn es aus Zwang oder Selbstdarstellung geschah. Aus genau diesen Gründen scheinen aber auch die Menschen zu fasten, von denen im Bibeltext die Rede ist, bei Jesaja. Das Fasten gehörte zur Zeit damals fest zum Leben einer Gemeinschaft dazu, mit bestimmten Riten und Handlungen, sich im Staub oder in Asche wälzen zum Beispiel, Kleidung zerreißen oder sich kasteien, auf die Brust schlagen, das Haar scheren. Der Gedanke dahinter war, sich selbst in Frage zu stellen. Das Fasten war dafür gedacht, dass sich die Menschen ihrer Fehler bewusst würden und ihr Leben korrigierten, es auf Gott hin lebten. Weiterentwickelt hatte sich die Sache dann aber so, dass es wichtiger geworden war, nach außen den richtigen Anschein zu wecken. War der Staub richtig geworfen? Die Kleidung genug zerrissen? Dagegen setzte der Prophet Jesaja unter Gottes Auftrag etwas anderes. Gott will euren Schein nicht, sagte er dem Volk. Solange jemand aus reiner Pflicht fastet, nützt es nichts. Im Gegenteil, dann wird es scheinheilig, was schlimmer ist, als gar nicht zu fasten. Gott sagt es in dem Text deutlich: Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe, wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen? So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Ihr fastet nur, um Zank anzuzetteln und um zuzuschlagen. Kurz gesagt, wer mit grimmigem Gesicht fastet, weil er meint, dass er muss, der kann Gott nicht nahe sein. Das gilt genauso für die anderen Bereiche der Religion. Wer mit grimmigem Gesicht betet, weil er meint, dass er muss. Oder wer mit verkniffenem Mund teilt, weil er meint, dass er muss. Wer mit grimmigem Herzen glaubt, der kann Gott nicht nahe sein. Nah ist man Gott laut Jesaja, wenn man keinen Streit anzettelt, wenn man Untergebene nicht antreibt, sondern wenn man Obdachlosen hilft und Hungrigen. Wenn man niemanden in seinem Umfeld unterdrückt oder anders gesagt niedermacht, wenn man auf niemanden mit dem Finger zeigt und wenn man damit aufhört, übel über andere zu sprechen. Das wäre ein Fasten, wie Gott es liebt, sagt er in diesem Abschnitt, wenn wir die Fesseln lösen von allen, die gefangen sind. Wenn wir die Misshandelten frei machen und mit jeder Unterdrückung oder anders gesagt, mit jeder Niedermacherei aufhören, dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf, heißt es. Fasten ist also kein Selbstzweck, man kann es auch nicht benutzen, um Gott milde zu stimmen, sondern für ihn geht es bei allem, was zur Religion gehört, nur um eins: Wird die Liebe dadurch größer? Die Liebe zu Gott. Die Liebe zum Nächsten, die Liebe oder zumindest die Akzeptanz eines Menschen sich selbst gegenüber. Nächsten Sonntag beginnt die Passionszeit. Im Kirchenjahr steht das Leiden Jesu damit bevor. Doch nicht einmal das hat seinen Zweck an sich, sondern auch es dient der Liebe. Der Liebe, die sogar heute am 14. Februar mehr umfasst als nur die Verbindung zu einer anderen Person. Der gesamten Menschheit gilt Gottes Liebe. Das soll Jesu Leiden zeigen. Es gibt Menschen, die tragen Liebe direkt ins Leiden hinein. Und zwar nicht nur jetzt zur Faschingszeit, sondern immer mit roten Nasen und Hüten. Die Klinik-Clowns. Lange standen auch sie vor verschlossenen Türen der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, weil aber drinnen die Menschen, Senioren wie Kinder, das Lachen und Fröhlichsein vor allem jetzt brauchten, dachten sie sich etwas anderes aus. Wir erheben uns über die Lage, sagten sie sich und fuhren mit Hebebühnen auf 10 Meter Höhe zu den Bewohnern oder Patienten an die Fenster hinauf. Auf die Frage, warum sie sich als Klinikclown betätigt, hat eine von ihnen gesagt, sie heißt Dr. Lupine Brödelprümpft, weil der Clown alles darf, was man im echten Leben versucht zu vermeiden. Stolpern, doof sein, scheitern, kleckern, irgendwo anrempeln. Wenn sie als Clown sowas macht, lachen Kinder natürlich darüber. Aber jemand wie sie, wie die Clownin, kann auch uns Erwachsenen helfen, dabei nicht verbissen zu werden, weder im Leben noch im Glauben, in beidem menschlich zu bleiben und bei allem ernst frei. Wenn wir frei sind in Gott, hat Ulrich Zwingli gesagt, kann unser Herz für Gott zu einem Musikinstrument werden. Er klingt darauf in uns und will uns mit Freude erfüllen, einer Freude, die selbst die bösen Töne der Trübsal überwinden kann. Viele Jahre nach ihm hat Hans-Dieter Hüsch, Dichter und Pfarrer vom fröhlichen Niederrhein, diesen Gedanken in ein Gedicht verpackt und verbunden mit der Clowns-Idee, dass wir uns erheben können über die Welt. Er schrieb, ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich singe und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Amen. Wir hören das Lied aus dem Gesangbuch Nummer 398, In dir ist Freude. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wünschen Ihnen auch in dieser Faschingszeit einen gesegneten Sonntag.